Die K-Frage mit Klingbeil und Kühnert.
Das fängt ja gut an. Mit Kühnert und Klingbeil. Moin.
Moin.
Na?
Na, wer bist du?
Ja, ich hab ernsthaft überlegt, wann wir das letzte Mal geschaltet haben. Haben wir nach der Wahl eigentlich schon mal getalkt? Nein, ne?
Nee, seit 3,5 Wochen sind wir jetzt raus. Also das letzte Mal haben wir, ja, ich glaube, wir haben am Montag vor der Wahl, ne? Kann das sein?
Ja, das. Aber wir sind nicht abgehoben. Ist jetzt nicht so, dass das irgendwie mit dem Wahlsieg zu tun hätte und wir meinen, wir müssen mit euch nicht mehr quatschen hier oder sowas. Aber es hat zeitlich nicht gepasst. Ich glaube, wir haben zigmal probiert, irgendwas zu finden.
Ja, absolut.
Kevin, Glückwunsch.
Genau,
Glückwunsch. Du bist jetzt Kollege.
Ersatztermin geworden.
Wie fühlt man sich als Abgeordneter? Luis Klamroth fragt gerade, ob du schon Autogrammkarten hast.
Schon ganz lange, ja. Wir haben jetzt, nachdem die lange aus waren, mal wieder neue machen lassen und können jetzt den großen Anfragenstapel der letzten Monate abarbeiten. Also auch Klamroth kann sich gerne melden und dann gibt es mit persönlicher Widmung was rübergeschickt.
Aber Rückporto mit reinpacken, bitte. Wenn
ja, absolut.
Wie
früher bei der Hitparade, genau. Nee, ach krass, es ist irgendwie immer noch alles, irgendwie natürlich alles immer noch ganz neu und mir fehlt im Moment noch ein bisschen die Zeit, das mal alles so sacken zu lassen und genießen zu können, weil einerseits im Bundestag findet ja noch gar nicht so großartig viel statt. Ne? Wir haben jetzt, seit die Bundestagswahl durch ist, wir haben so anderthalb Fraktionssitzungen quasi gehabt und waren einmal zusammen jetzt alle vor Ort da. Das war ganz am Anfang. Es war so ein bisschen Klassenfahrtgewusel und ganz aufregend. Reden wir bestimmt auch gleich noch drüber. Aber ich und die anderen neun, wir haben ja alle noch gar keine Büros im Haus. Das heißt, wir gehen jetzt nicht für einen normalen Arbeitstag in den Bundestag oder so, sondern wenn, geht da mal jemand hin, um Post abzuholen. Aber ansonsten haben wir da gerade noch nicht so richtig viel zu tun. Ich bin ja hauptsächlich im Moment immer noch im Willy-Brandt-Haus, weil wir bekanntlich jetzt sehr, sehr zeitnah in die Koalitionsverhandlungen einsteigen. Und da ist jetzt schon wieder der Fokus drauf. Und deswegen ist diese ganze Bundestagssache noch so weit weg, obwohl ich natürlich rational weiß, nächsten Dienstag ist konstituierende Sitzung und die Vorfreude, die ist groß. Ja, genau. Und ich vermute, dein Fokus liegt jetzt die letzten 3,5 Wochen auch ein bisschen woanders als unmittelbar in der Parlamentsarbeit.
Ja, ich hab eine Wahl mitgewonnen. Ich habe danach sondiert und jetzt führe ich gerade seit 4 Tagen einfach Gespräche über Listen. Das ist mein Leben gerade.
Über was für Listen? Hol mal die Leute rein, die nicht so wissen, was bei uns gerade der große Talk ist in Berlin.
Wenn ich heute entscheiden müsste, ob ich nochmal Listen für Koalitionsverhandlungen zusammenstelle oder 6 Monate Wahlkampf mache, würde ich mich immer für 6 Monate Wahlkampf entscheiden. Weil ich irgendwie gerade, ich bin dabei, wir fangen ja morgen mit den Koalitionsverhandlungen an. Du bist ja auch dabei, wollen wir gleich auch noch drüber reden. Stelle jetzt gerade zusammen, wie die Listen aussehen für unsere Verhandlungsteams. Also ne, das koordiniert man ja erstmal mit den Generalsekretären der anderen beiden Parteien, Grüne und FDP. Dann einigt man sich drauf, welche Gruppen gibt es, wie viele Leute sind in welcher Gruppe. Sind meistens 4, Ausnahme mal 6. So, dann haben wir den Anspruch, das in der Gesamtparität zu haben, aber auch eigentlich in vielen Gruppen Parität zu haben. Das klappt nicht immer. Mal sind es mehr Frauen, mal sind es mehr Männer. Dann guckst du, dass du die Landesverbände mit dabei hast, die Landesregierung, dass du beispielsweise auch Spitzenkandidaten jetzt für die Landtagswahlen in 2022 mit dabei hast und die mit einbindest, Landesminister mit einbindest, Bundesminister mit einbindest, Ministerpräsident mit einbindest. Und du hast aber 100 Plätze für ungefähr 700 Leute, die mitmachen wollen. Und das ist eine sehr, sehr spannende Aufgabe, die ich ja schon mal gemacht habe 2017 und die jetzt wieder sehr viel Spaß macht.
Ja. Lars, dürfen wir verraten, wie bei uns, bei diesen knapp 100 SPD-Leuten, die verhandeln werden, wie unser morgiger Donnerstag aussieht, damit alle mal so einen Eindruck bekommen? Oder hast du dann Presse an einem Ort, wo du keine haben wolltest?
Na, ich kann ja mal so ein bisschen ein paar Sachen sagen. Wir haben heute auch ein Statement, also wir haben heute auch eine Einladung rausgeschickt. Also wir werden uns ja morgen SPD-intern treffen um 10 Uhr. Da sind wir dann auch knapp 100 Leute. Also das sind alle, die für die SPD quasi verhandeln und werden uns dann 4 Stunden vorbereiten. Und dann geht es um 14.30 Uhr, gibt es ein Statement der 3 Generalsekretäre. Das findet dann am Messegelände statt, wo wir einen Raum haben. Das ist ja gerade durch Corona so, dass man immer größere Räume braucht und dass man irgendwie ein bisschen mehr Abstand braucht, ein bisschen mehr Platz braucht. Und da haben wir dann Raum und kommen da zusammen mit den drei Parteien. Um 15 Uhr geht's los und dann gibt es da den Auftakt der Koalitionsverhandlungen. Das ist morgen noch sehr, ja, erstmal der Auftakt, ne, dass Leute sich auch kennenlernen und dass man dann zusammenkommt und dann geht es in den Tagen danach los mit Arbeitsgruppen. Also wir haben 22 Arbeitsgruppen und die fangen dann an zu tagen und das geht in der Woche danach los.
Ja, Richard Jahnke stellt in den Kommentaren eine wichtige Frage, die mich natürlich auch beschäftigt, wenn ich dann morgen mit dabei bin. Gibt es Catering und wenn ja, was?
Das ist ja immer das, was die Journalisten am meisten interessiert. Also ich kann aus den Sondierungsgesprächen nur sagen, da gab es was zu essen und nicht zu wenig. Das ist, also wir hatten eine so eine Nachtsitzung, obwohl wir gesagt haben, wir machen keine. Und da isst du dann irgendwann isst du, um wach zu bleiben. So, ne? Das ist irgendwie, also das ist alles, also Sondierung und Koalitionsverhandlungen sind mit die ungesündeste Lebensphase, die es gibt. Deswegen
direkt nach Wahlkampf.
Wahlkampf fand ich, ehrlich, also fandest du, dass Wahlkampf ungesund war?
Naja,
was also heißt ich ungesund? Weiß nicht, ob das Felix Lobrecht hat ja bei Gemischtes Hack gesagt, dass die haben über uns beide geredet, ob wir uns Bart wachsen lassen sollten. Und über mich haben sie sehr, sehr viele nette Sachen gesagt, über dich eigentlich auch, aber dann haben sie festgestellt, dass du 9 Kilo abgenommen hast und 13 Jahre älter aussiehst in diesem Wahlkampf.
Ja, ich weiß, das hat, glaube ich, jetzt mehr an dem Schlafmangel nochmal gelegen. Man muss sich jetzt auch qualitativ nicht zwingend schlechter ernähren im Wahlkampf, aber ich habe halt nur noch unterwegs gegessen irgendwann. Also ich habe quasi irgendwann auch in meinem Kühlschrank zu Hause festgestellt, da war auch gar nichts mehr, also außer so einem obligatorischen angefangenen Gurkenglas, was ein paar Jahre oder Monate alt ist, aber ich habe gar nichts mehr eingekauft, weil es hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Man ist ja nur noch zum Schlafen hingekommen.
Ja, aber ich habe sogar sehr viel Wert darauf gelegt, dass ich irgendwie meinen Sport regelmäßig mache. Also ich habe wenig gepennt. Ne? Ich merke auch so, dass ich seit dem Wahlkampf noch nicht aus dem Tunnel draußen bin. Also ich war jetzt am Wochenende mal 2 Tage irgendwie unterwegs und so. Ne? Ich hatte beruflich ein bisschen was unterwegs zu tun und war dann aber auch irgendwie, habe das mal genutzt, um irgendwie einen Abend frei zu haben und so. Aber ich merke, ich kann nicht abschalten gerade. Ne? Also das ist, weiß nicht, wie dir das ging, aber so am Wahlabend selbst war der erste Tag seit 5 Monaten, wo ich mal wieder ein Glas Wein getrunken habe. Und ich hatte aber sofort die Schranke im Kopf, dass ich dachte, okay, nee, du musst morgen um 5 Uhr aufstehen, du bist dann irgendwie wieder im Fernsehen, also trink jetzt nicht zu viel. Und ich habe so noch keinen richtigen Moment gehabt, wo man mal runtergekommen ist nach der Wahl. Also ich merke das jetzt in den Journalistengesprächen immer, die alle sagen, ey, sie müssen doch total happy sein, sie müssen doch der glücklichste Mensch der Welt sein mit diesem Wahlsieg. Ich denke immer so, ne, ich hoffe mal, das kommt Weihnachten oder ich hoffe, das kommt in dem Moment, wo Olaf Scholz im Plenum des Deutschen Bundestages als Kanzler vereidigt wurde. Aber gerade ist da eher noch funktionieren. So.
Absolut. Ich habe ja nach diesem Wahlkampf und nachdem ich jetzt das erste Mal so einen Wahltag als Kandidat mitgemacht habe und genau wie du dann auch die Phase danach, ich leite daraus eine Forderung ab, nämlich aus den Wahlsonntagen müssen Wahlsamstage werden. Ich bin dafür, dass in Deutschland am Samstag gewählt wird, dass am Sonntag alle einmal ausschlafen können und dass man dann montags zu einem weiteren zusammenkommt. Ich glaube, das würde der Qualität von Wahlauswertungen und Statements und dem Beginn der Gespräche, die dann folgen, sehr gut tun. Verstehe überhaupt nicht, warum wir das am Sonntag tun müssen, weil es ist genau wie du sagst, du arbeitest so ein halbes Jahr oder als Kampagnenmanager ja noch viel länger auf diesen Wahltag hin und baust irgendwie auch deine ganze innere Spannung und dann die Entladung dieser Spannung auf diesen Tag auf. Und dann fällt dir aber im selben Moment eigentlich ein, Scheiße, es ist ja jetzt gar nicht wie bei anderen, die ein wichtiges Projekt abschließen, dass ich morgen in Urlaub fahre, sondern jetzt kommt das nächste Riesending so. Jetzt wird sondiert und dann werden Koalitionsverhandlungen geführt und dann wird eine Bundesregierung gewählt und aufgestellt. Und wenn es richtig gut läuft, dann ist dann Weihnachten. So, und dann kann man mal über sowas wie Urlaub und ein paar freie Tage nachdenken. Das finde ich schon für die innere Ausgeglichenheit nicht so geil.
Hast du irgendwie Urlaub gemacht seit der Wahl? Nee, ne?
Nee, weil ich wusste ja nun auch nicht, wann es genau mit den Verhandlungen losgeht und ob und wie ich dann da mit dabei bin. Jetzt kann man ja dann irgendwie als stellvertretender Parteivorsitzender mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass man da mit an Bord sein wird und dementsprechend wollte ich jetzt, oder also ich hätte mich, glaube ich, auch nicht erholen können, wenn ich jetzt weggefahren wäre. Und insofern, ja, über einen Jahreswechsel wird es dann jetzt das erste Mal nach, keine Ahnung, über einem Jahr mal wieder wirklich freie Tage geben. Und ich freue mich wie Sau drauf. Aber das, was jetzt kommt, wird natürlich echt nochmal anstrengend. Ja.
Ich Ich muss gerade so lachen, weil Klammrot hier gerade fragt. Immer irgendwie Klammrot. Ich habe keine Ahnung, warum der sich dazwischen drängelt. Aber ich habe deine Doku noch nicht gesehen. Ich kann da nichts zu sagen. Mir ist nur berichtet worden, dass du über mich lästerst. Mehr weiß ich noch nicht über diese Doku. Aber ich werde sie gucken, wenn die ganzen die Koalitionsverhandlungen vorbei sind oder sowas. Und dann kriegst du eine Kritik.
Jede andere Antwort hätte mich ehrlich gesagt auch überrascht. Also wenn du Zeit gehabt hättest, diese Doku auch nur in Ausschnitten zu gucken, dann ja, machen wir beim nächsten Mal oder
wobei ich
eine Besprechung.
Ich hatte jetzt sogar Zeit, muss ich ja sagen. Also ich gestehe es, ich habe sehr viel gearbeitet die letzten Tage, aber ich habe gestern Abend das Squid Game zu Ende geguckt. Kennst du wahrscheinlich nicht, ne?
Ich hörte davon und ich weiß, dass es gerade auf Netflix ordentlich abgeht, aber ich bin ja bekanntermaßen jetzt nicht so ein Serienjunkie und ja.
Ja, ich habe es gestern geguckt, auf jeden Fall. Also es ist bestimmt genauso gut wie die Kühner-Doku.
Aber mindestens, genau. Ja, also alle von euch, die es auch noch nicht geguckt haben, können es nachgucken.
Was, Squid Game oder die Kühner-Doku?
Die Kühner-Doku natürlich.
Von der Mediathek, ne? Bei ARD.
ARD-Mediathek, genau. Abrufzahlen sollen nach allem, was ich höre, ganz gut sein.
Ich höre auch sehr viel Lob. Ich höre sehr viel Positives. Also ich weiß gar nicht, ob ich es erzählen darf, aber ich war heute mit Klaas irgendwie Kaffee trinken und der hat auch erzählt, wäre super.
Sehr gut. Ja. Hervorragend.
So, aber eigentlich wollte ich was zu diesem Vorschlag sagen. Ich merke, ich bin auch nicht ganz sortiert, so, aber ich wollte was zu diesem Vorschlag sagen mit der Wir wählen am Samstag. Dann hätte ich am Sonntag aufstehen müssen, um ins Fernsehstudio zu gehen. Also mir nützt das auch nichts. Was ich allerdings jetzt nochmal...
Aber sonntags gibt es kein Frühstücksfernsehen, Lars.
Naja, das würden die nach einer Wahl machen. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, und da bin ich ein bisschen empört drüber, nach der letzten Bundestagswahl, weißt du, wie lange da Pause war, bis die Sondierungen losgegangen sind? 3 Wochen. 3 Wochen
lang ist es. Ja, aber kann ich dir sagen, warum? Weil Niedersachsen
Landtagswahl. Weiß ich. Aber ich weiß ja auch, warum das so war. Aber es war erstmal so. Also da war 3 Wochen Pause. Und ich finde eine Sache in der Tat sehr spannend. Also ich meine, Michael Kellner, der Bundesgeschäftsführer der Grünen, hat ja auch bei unserem ersten Pressestatement gesagt, keine Nachtsitzung und so. Ich frage mich ja wirklich, ob man sich nicht viel bewusster machen muss, dass ich glaube auch die Qualität von Verhandlungen und von Verhandlungsergebnissen nachlässt, wenn du eigentlich nur on fire bist die ganze Zeit. Also ich glaube, wenn man mal 2 Tage ausgepennt hat und dann anfängt zu verhandeln, ist das in der Konsequenz besser, als wenn du irgendwie so, also dieses Bild, was da vermittelt wird, ja, du musst so richtig runtergeranzt und fertig sein und du musst irgendwie durch sein und nur dann bist du ein guter Politiker, wenn du irgendwie so richtig kaputt und müde bist, das halte ich halt für völligen Quatsch. Also ich glaube wirklich, dass, ich habe das bei Manuela Schwesig, ich habe mir das mal erzählt, dass die zum Beispiel Koalitionsausschüsse in Mecklenburg-Vorpommern, dass sie die morgens anfangen und abends fertig sind. Und dass sie nicht dieses, wir treffen uns um 21 Uhr und ziehen dann irgendwie durch bis morgens um 6 und dann gehen alle um 8 Uhr vor die Kamera und verkünden das. Also ich halte von diesen Ritualen überhaupt nichts.
Ja. Lars, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Die Kollegin Strack-Zimmermann von der FDP hat sich hier gerade in die Kommentare verlaufen. Jetzt müssen wir alle sehr aufpassen, damit hier kein erneuter Eklat produziert wird.
Gab es schon mal einen Eklat jetzt irgendwo mit der Kollegin? Nee.
Nein. Überhaupt nicht, gar keine Frage. Ich glaube, sie ist heute Abend bei Markus Lanz, wenn ich es richtig mitgeschnitten habe. Und ich vermute, es wird noch ein paar Kuchen, Torten, Kerzenwitze bei dieser Gelegenheit geben. Und ich freue mich jetzt schon drauf, es nachher zu gucken.
Sehr geschätzte Kollegin, ich habe dich neulich verteidigt, als ich mit dir geredet habe. Dort.
Ja. Alles gut, ich habe da nichts übel genommen, habe ich bei Lanz auch letzte Woche gesagt und fand das alles bis hierhin sehr unterhaltsam und freue mich jetzt dann mal auf ein Kennenlernen bei anderer Gelegenheit.
Ja, morgen lernt ihr euch doch kennen, hoffe ich
mal. Ja, wenn das so ist, dann sehen wir uns da morgen alle.
Ich werde euch mal connecten. Was war so dein Highlight nach der Wahl? So in den Tagen, gab es einen ganz besonderen Moment für dich? Irgendwas, wo du so, also ich sage dir mal, was bei mir war, das letzte Mal nach der Wahl, war das ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl, als ich abends zum ersten Mal durchs Brandenburger Tor gelaufen bin. Das war ein ganz besonderer Moment. Gibt es bei dir irgendeinen Moment, wo du mal realisiert hast, so, ich bin jetzt Volksvertreter, ich bin jetzt hier Gewählter, direkt Gewählter, muss man bei dir auch sagen, Glückwunsch, das fühlt sich ja noch mal besser an, wenn man direkt gewählter Abgeordneter ist. Gibt es da irgendwie so einen Moment, wo du so realisiert hast, krass und...
Also ich bin natürlich schon häufig in die Gebäude des Bundestages reingelaufen, aber jetzt dann das erste Mal durchzulaufen, indem man da einfach nur so einen Ausweis irgendwie kurz mal hochhält und keiner mehr in die Tasche reingucken will oder Ausweisdokument haben möchte, im Tausch gegen so einen Gästeausweis, das ist natürlich schon ein Moment, wo man realisiert, okay, jetzt ändert sich was. Jetzt bist du hier nicht mehr zu Besuch, sondern das ist jetzt dein Arbeitsplatz für die nächsten 4 Jahre. Und klar, das lässt einen nochmal ganz anders auf dieses grundsätzlich als Berliner ja gewohnte Umfeld dort blicken. Ja, wenn man auch einfach, wenn man im Alltag dran vorbeikommt, wenn man mit der Stadtbahn irgendwie fährt und aus dem S-Bahn-Fenster rausguckt und auf den Bundestag guckt, einfach nicht denkt, guck mal, das ist der Bundestag, sondern guck mal, ist mein Arbeitsplatz. Und klar, das macht im Moment schon was. Ich muss aber sagen, die schönsten Momente sind eigentlich die, wenn ich im Wahlkreis unterwegs bin und einfach völlig random an irgendwelche Leute auf der Straße anquatschen und sagen, Glückwunsch, wir haben uns gefreut, ich habe sie gewählt oder so. Das ist fast noch schöner als vor der Wahl, weil da bist du ja irgendwann im Tunnel. Da weißt du dann auch nicht mehr, sprechen dich jetzt eigentlich nur die 3,5 Leute an, die dich zufällig nett finden, und das ist gar nicht repräsentativ. Aber nach der Wahl, wenn du das Ergebnis kennst, dann kannst du es natürlich ganz anders gewichten, kannst dich bei allen persönlich bedanken, die sich da zu erkennen geben. Und das ist so eine schöne Candy-Storm-Phase, die da jetzt im Moment gerade läuft. Auch ganz viele, die Glück und Erfolg für die Koalitionsverhandlungen wünschen, weil das dürfen wir ja alles nicht vergessen. Das ist ja hier nicht eine persönliche Sportveranstaltung für uns, wo wir irgendwie als Preisgeld für einen guten Wettbewerb bekommen, dass wir Abgeordnete sein dürfen, sondern das, wofür wir angetreten sind, das geht ja jetzt eigentlich erst los. Und diese Leute gucken jetzt natürlich alle ganz genau, was wir für sie nach Hause bringen können, für die Stimmen, die sie uns gegeben haben. Ja. Wie ist bei dir?
Was Positives?
Ja, also ich meine, man kann ja nochmal betonen, du hast das zweitbeste Erststimmenergebnis aller SPD-Abgeordneten bei dieser Wahl geholt mit, ich weiß nicht, 46, irgendwas Prozent oder so?
Also 47.
47, so viel Zeit muss sein. Also kurzum, fast jede zweite Person, die in deinem Wahlkreis wählen gegangen ist, hat dir ihre Erststimme gegeben. Das ist ja schon richtig heftig viel.
Also ich war noch gar nicht im Wahlkreis, und das ist, ich habe das ja, glaube ich, letztes Mal auch gesagt, das war für mich mit einer der härtesten Entscheidungen überhaupt, dass ich am Wahlabend nicht im Wahlkreis sein konnte. Ich war jetzt auch noch nicht da, weil ich wirklich, ich hatte einen Tag mal irgendwie so halb Pause, musste da aber auch ganz viel telefonieren, sodass es kein Gewinn gewesen wäre, da nach Hause zu fahren. Ich hatte in der Tat, für mich war ein totales Highlight, ich weiß nicht, wie dir das ging, aber für mich war es ja auch eine Wahnsinnssituation, als wir mit der ersten Fraktionssitzung im Plenarsaal saßen und ihr habt euch als neue Abgeordnete alle vorgestellt. So, jetzt ist es so, dass ich natürlich eine ganze Reihe von Leuten auch kenne, so, und das war jetzt auch erwartbar, was die sagen, so, aber da waren auch Leute bei, die ich kannte und die was Neues erzählt haben, also die einfach einen neuen Aspekt erzählt haben oder sowas. Und insgesamt war es aber ich hatte zwischendurch auch echt eine Träne, die mir runterlief, weil ich irgendwie ja dachte, ich habe da als Generalsekretär, als Wahlkampfmanager auch irgendwie was mit zu tun, dass so viele Leute jetzt da sitzen. Ja, also natürlich hat jeder das selbst durchgefochten in seinem Wahlkreis oder bei der Aufstellung oder sonst wie, dass er jetzt Bundestagsabgeordneter ist. Aber als Wahlkampfmanager hast du ja irgendwie was mit einer erfolgreichen Kampagne zu tun, ja, ohne dass ich mir jetzt selbst auf die Schulter klopfen will. Und das war dann schon sehr besonders, das zu erleben. Ne? Und wenn dann gerade, und das muss ich einfach sagen, gerade ganz viele neue Kolleginnen und Kollegen Migrationsgeschichte, wenn die dann ihre Geschichte erzählen, ja, und wenn die irgendwie auch so von ihrer Flucht aus dem Heimatland erzählen oder unter welchen Umständen sie hergekommen sind. Und irgendwer hat dann irgendwie, glaube ich, mal gesagt, so mein Opa wäre total stolz zu sehen, dass ich jetzt hier als gewählte Abgeordnete im Parlament stehe und hier reden kann und so, ne. Und da wird dir diese Tragweite bewusst, also wie man auf einmal jetzt gerade Politik verändert hat, und zwar dauerhaft. Also das ist ja, was da gerade passiert ist, ist für die SPD ja größer als eine Legislaturperiode. So, und das war für mich echt ein super bewegender Moment. Und jetzt gar nicht mal so auf mich bezogen und auf mein Ergebnis, aber so auf die Gesamtsituation. Und dann, Kevin, habe ich halt immer so Momente gerade, auch jetzt, egal wie schwierig das jetzt gerade ist, Teams für die Koalitionsverhandlungen zusammenzustellen. Und das ist wirklich, meine grauen Haare haben sich verdoppelt die letzten Tage. Ja, so. Aber ich komme immer wieder zu dem Punkt, wo ich denke, ich kann überhaupt Teams für Koalitionsverhandlungen zusammenstellen. Und zwar mit dem Ziel, dass der Bundeskanzler durch die SPD gestellt wird. Und das ist ja was gar nicht denkbar war 6 Wochen vor der Wahl. Und das ist schon ein sehr besonderer Moment. Und das darf man auch nicht vergessen. Ne? Ich meine, was wir für einen Endspurt hingelegt haben. Du hast da als stellvertretender Parteivorsitzender einen riesen Anteil mit dran, weil das Präsidium ja wirklich auch der Ort war, an dem wir das alles gestartet haben. Und das finde ich schon sehr besonders.
Ja, Absolut. Und da du dir schwerlich selber Honig ums Maul schmieren kannst, übernehme ich es gerne nochmal aus Überzeugung an dieser Stelle. Das ist schon, also wenn ich an den Wahlabend im Willy-Brandt-Haus denke, nach 16 Jahren Mitgliedschaft hat man viele Wahlabende im Willy-Brandt-Haus meistens als Gast gehabt. Man hat mit sehr viel schlechten Weißwahlen sehr viele schlechte Wahlergebnisse begossen.
Schön geredet, genau.
Genau, irgendwann hat die SPD dann auch eingestellt, dass es Wahlabende im Willy-Brandt-Haus gab, also auch vor Corona schon bei Landtagswahlen beispielsweise, weil man diese Bilder von traurigen Mitgliedern, die im Atrium neben dieser riesigen Willy-Statue steht, glaube ich, auch nicht mehr sehen wollte. Und jetzt in diesem vollen Haus zu stehen, draußen nochmal hunderte Leute. Und von dieser Bühne, als wir dann wussten, wir werden es an diesem Abend geschafft haben, in die Gesichter in diesem Publikum zu gucken, hinter unendlich vielen Kameras von jungen Mitgliedern, von denen man einfach rein von ihrem Alter her weiß, die haben noch nie eine Wahlparty wegen einer gewonnenen Wahl mit der SPD gehabt. Das ist ein ganz bewegender Moment. Und wir wissen, wo wir angefangen haben. Ne? Wir wissen, wie das war, als wir bei zum Teil 13, 14, 15% monatelang über ein Jahr in den Umfragen standen und das durchgehalten zu haben, an die eigene Geschichte geglaubt zu haben. Ich gebe zu, für mich nicht in jeder einzelnen Sekunde. Ich habe auch manchmal gezweifelt oder mich gefragt, wer soll uns das eigentlich alles abnehmen, aber im Großen und Ganzen doch dran geglaubt zu haben und dafür belohnt worden zu sein. Und ja, andere Parteien haben auch Fehler gemacht. Überhaupt keine Frage, brechen wir uns keinen Zacken aus der Krone. Aber wir haben eben keine relevanten Fehler gemacht und haben deshalb auch einen Vertrauensvorschuss bekommen von manchen Leuten, ja, die jetzt nicht schon immer in ihrem Leben SPD gewählt haben. Und das ist ein ganz bewegendes Gefühl. Und wir, im Wahlkampf, wenn man selber im Wahlkreis unterwegs ist, man erlebt ja die ganzen Geschichten dazu. Man erlebt sie, die CDU-Mitglieder, die sich als solche zu erkennen geben, einem auf die Schulter klopfen und sagen, hätte ich nicht gedacht, aber diesmal muss ich euch wählen. Es geht ja nicht anders. Das alles hat man erlebt und dann kulminiert es in so einem Wahlabend und wird sichtbar und dann muss man eben auch und darf man einfach auch mal Danke sagen bei denjenigen, die das alles möglich gemacht haben, bei dir, bei den Kolleginnen und Kollegen im Willy-Brandt-Haus, bei den 400.000 Mitgliedern, die für uns gerannt sind, bei der Agentur, die wie Sau gearbeitet hat. Das sind so die stillen Heldinnen und Helden hinter so einem Balken, der dann da halt um 18 Uhr hochgeht.
Ja, und genau, und alle sind auch seitdem irgendwie echt am Durcharbeiten. Also das ist, muss man auch sagen. Gab es bei dir irgendwelche Lowlights? Ich meine, wir haben gesagt, Highlight, Lowlight, irgendwas Negatives so nach der Wahl?
Uff, hast du spontan irgendwas? Weil es gab bestimmt was, aber ich müsste kurz überlegen.
Ich habe gerade überlegt, also eigentlich nicht, weil es echt mega positiv war, auch so viele Leute, also genau was du sagst, Leute, die einen ansprechen, auch wirklich auf der Straße und so. Ich glaube, das Negativste, was mir einfällt, ist irgendwie, dass Ziemiak, Blume und Tilman Kuban meine weißen Sneaker einfach dauerhaft versaut haben. So, das ist, glaube ich, das, was ich hier nicht übel nehme, dass ich seit 2 Tagen überlege, ob ich weiße Sneaker noch anziehen kann oder ob ich jetzt wirklich einfach doch wieder so normale Anzugsschuhe trage. Weil wenn die Junge Union jetzt irgendwie weiße Sneaker trägt, dann ist das irgendwie auch kaputt. Aber...
Also ich ziehe morgen welche an, nur falls du morgens dann beim Haus verlassen überlegen solltest nochmal. Was ist bei mir? Ach komm, also wir haben ja bisher noch gar nicht über jetzt auch die Inhalte von Sondierungen und so gesprochen. Ist einerseits auch ein bisschen schwierig, ne, weil die eigentlichen Verhandlungen, die starten, wie du richtig gesagt hast, morgen erst. Und ich habe jetzt auch viele in den letzten Tagen angesprochen und gesagt, es bringt jetzt nichts, diese 12 Seiten Sondierungspapier bis ins Letzte zu sezieren oder jetzt immer schon Bilanzen zu ziehen, dass die Opposition das macht geschenkt. Das ist deren Aufgabe. Ja, die CDU muss jetzt alles zum Linksrutsch erklären und der Linkspartei muss alles zu wenig sein. Normaler Gang der Dinge, sei alles auch zugestanden. Aber natürlich ist es schon so, dass man dann trotz Wahlsieg und allem bei so einem Sondierungspapier, wenn man es sieht, ich war ja nicht an den Verhandlungen beteiligt und habe es dann auch letztlich irgendwann zugeschickt bekommen und konnte drauf gucken. Natürlich wird einem dann schon auch klar, auch als Wahlsieger musst du Kompromisse am Ende machen. Und manches davon muss ich auch ehrlich sagen, also auch manche bei uns sind ja jetzt komplett auf dem Trip. Wir muss jetzt alles eine ganz große Geschichte des, wir wollen unbedingt auch miteinander den Erfolg haben. Und den muss man auch gemeinsam haben wollen, wenn man zusammen regieren will. Aber also ich bringe das ehrlich gesagt noch nicht übers Herz, da jetzt jede Passage in so einem 12-seitigen Text zu etwas zu erklären, was ich ja schon immer eigentlich genauso gewollt habe. Mir tut sowas schon weh, wenn man sieht, man hat eben keine Mehrheiten, um eine Vermögenssteuer zum Beispiel in Deutschland durchsetzen zu können. Schmerzt mich dann auch noch mal ein bisschen mehr als ein allgemeines Tempolimit auf Autobahnen. Hätte mich auch gefreut, aber kann ich im Zweifel noch ein bisschen besser verkraften. Und ich finde das wichtig, dass wir über sowas auch sprechen, ohne deswegen irgendwen zu beschimpfen oder zu sagen, am liebsten möchte ich morgen Neuwahlen, damit irgendwie alle Mehrheiten nochmal anders gemischt werden. Aber wir sind als konkurrierende Parteien angetreten und jetzt wird jeder Zugeständnisse machen müssen. Und dann finde ich auch wichtig zu sagen, es fällt uns auch nicht leicht, Abstand zu nehmen von Dingen, für die wir aus Überzeugung gekämpft haben und für die ich in meinem Wahlkampf auch geworben habe. Und es fordert mich jetzt umso mehr heraus, in den Verhandlungen, die jetzt noch vor uns liegen, so viel wie möglich in meinem Zuständigkeitsbereich wirklich auch heimbringen zu können, um allen gegenüber rechtfertigen zu können, warum wir diese Koalition und nichts anderes machen.
Ja. Kevin, ganz kurz, da ist irgendwie ein Geräusch, irgendwie, als ob du
auch noch... Oh, jetzt... Mann. Ja.
Also, was du sagst, ist richtig. Ne? Und ich, also, auf der anderen Seite, glaube ich, muss man auch so ein bisschen mit Logiken brechen. Also das ist ja, mich hat jetzt immer ganz viel, war so die Frage, auch in, ich heute ein Interview gegeben, auch nochmal, also dass so ganz viel in Gewinner, Verlierer eingeteilt wird. Ja, ich meine, natürlich ist das gerade eine krasse Situation und jetzt gar nicht mal zu den Grünen, weil das, da gibt es wahnsinnig viel Überschneidung auch im Programm. Ne? Also ich meine, wir wollen beide 12 Euro Mindestlohn, wir wollen beide die Rente stabilisieren, wir wollen beide irgendwie Investitionen, wir wollen beide, also haben beide auch im Programm gesagt, wir wollen die Vermögensteuer, wir wollen höhere Einkommen für Spitzenverdiener und auf der anderen Seite entlasten. So, aber ich meine, wenn man sich das Wahlergebnis anguckt, du musst ja eine Regierung zusammenkriegen. So, und das ist jetzt das, worum es geht. Ne? Und da irgendwie, glaube ich, ganz am Ende von Verhandlungen schon noch ehrlich zu sagen, das haben wir nicht durchgekriegt, das haben wir nicht durchgekriegt, das haben wir durchgekriegt und so weiter und so fort. Das halte ich für richtig. Da muss man in der Kommunikation sich auch ehrlich machen. Und das, ich finde übrigens, das stärkt eine Partei ja auch zu sagen, würden wir als SPD allein regieren, würden wir das und das und das noch machen. Also nicht so Sachen verkleistern. Aber ich glaube eben schon, dass es jetzt gerade eine Chance gibt, und das habe ich so bei diesen Sondierungsgesprächen dann auch gemerkt, dass du gerade schon sowas wie so ein Aufbruchgefühl hast. Also ich meine, dieser Gedanke, ne, nach 16 Jahren Union jetzt zu sagen, du hast jetzt eine Regierung, wo es ja auch viele Schnittmengen gibt. Also ich meine, die ganze gesellschaftspolitische Modernisierung dieses Landes, also zu sagen, du willst nochmal zementieren, wir sind Einwanderungsland, ja, du willst gucken, wie du gerade im Bereich auch der Rechte von Menschen, wo die Union das lange Zeit hart blockiert hat. Ja, also ich meine, wir haben sowas wie Transsexuellengesetz. Ja, das sind so Sachen, das wird man jetzt hoffentlich mit dieser Regierung hinbekommen. Auch die ganze Frage von, also jetzt gibt es ein Thema, was ja immer kursiert mit Cannabis-Legalisierung. So, auch das wird ja ein Thema sein, das in Koalitionsverhandlungen eine Rolle spielt. Und so, da wird es ja ganz vieles geben, wenn du einfach die drei Parteiprogramme mal anguckst. Ja, die FDP ist ja nicht nur Vermögensteuer verhindern, sondern ist ja auch irgendwie ganz viel im Bereich der gesellschaftspolitischen, des gesellschaftspolitischen Liberalismus. Und da, glaube ich, gibt es schon Anknüpfungspunkte. Ne? Und dann zu sagen, du hast dann eine Regierung, die sich um einen modernen Staat kümmert. Also auch wirklich, ich meine, das haben wir in Corona-Zeiten alles gesehen, dass der Staat irgendwie schneller werden muss. Das ist irgendwie... dass Verfahren besser werden müssen, dass irgendwie Planung beschleunigt wird, dass auch digitalisiert werden muss. Und Klima, finde ich, weiß nicht, wie du es bewertest, aber dass jetzt eine Zahl mit 2030 drinsteht und man jetzt in den Koalitionsverhandlungen nochmal gucken muss, wie kommt man auf die Zahl 2030, ist ja, glaube ich, was, wo auch gerade eine junge Generation in der SPD sagt, boah, haben wir jetzt recht wenig Probleme mit. Ne? Also das ist zumindest meine Wahrnehmung gewesen. Also deswegen, du hast recht, jeder muss deutlich machen, wofür man eigentlich steht, aber am Ende muss ein Koalitionsvertrag auch mehr als, also da muss schon auch eine gemeinsame Plattform sein. Und da hatte ich eben das Gefühl, dass man das hinbekommt. Und du wirst es ja ab morgen dann auch sehen, weil die Verhandlungen natürlich auch, das prägt einen ja auch. Also wenn du eine Woche lang mit den gleichen Leuten am Tisch sitzt, dann ist das ja auch wichtig. Und also dann merkst du auch, ob du dich wohlfühlst. Ne? Und ich meine, ich habe damals diese GroKo-Verhandlungen ja mitgeführt, 2017, das war sehr gequält am Ende. Da wusstest du, du musst es jetzt machen und mal gucken.
Also ich finde, was man tatsächlich beim Sondierungspapier merkt, jetzt erstmal fernab der konkreten Policies, die vereinbart worden sind. Wir sind ja aus den GroKo-Zeiten Papiere gewohnt, wo auf 10 Seiten nichts gesagt wird. Ne? Also da ging es ja einfach nur darum, die eigenen Buzzwords unterzubringen in Texten, selbst wenn es eigentlich gar nichts mitzuteilen gab. Schönstes Beispiel waren immer die Koalitionsausschüsse, wo dann des Nächtens irgendwann so 6-seitige Dokumente verschickt wurden. Und da musstest du mit der Lupe suchen, wo tatsächlich mal eine Vereinbarung getroffen wurde. Das ist jetzt anders. Du hast ganz viele Absätze, aus denen, egal wie man dazu steht, ganz konkrete Politikableitungen getroffen werden. Ne? Und ich bin natürlich auch über diese Absätze positiv gestolpert, wo mal so eben hintereinander weggesagt wird, wir reformieren das Abstammungsrecht in Deutschland, das Familienrecht, wir führen so ein Pakt zivil nach französischem Vorbild mit ein, also so eine Art Verantwortungsgemeinschaft, die man eingehen kann mit der verwitweten 80-jährigen Nachbarin oder so zusammen.
War das nicht sogar damals mal eine Idee von dir? Also ich meine sogar, korrigiere mich, aber hast du nicht diesen Punkt damals mal früh mit eingebracht, dieser Verantwortungsgemeinschaft?
Auch mit. Das haben wir vor zig Jahren schon auf dem Juso-Bundeskongress irgendwann mal genau nach diesem französischen Vorbild beschlossen, dass wir das haben wollen. Und das hat jetzt natürlich rund um das Thema älter werdende Gesellschaft, Single-Gesellschaft, auch die Erfahrung aus den Corona-Zeiten, Besuchsrechte im Krankenhaus und so weiter, haben das viele Leute die Notwendigkeit nochmal ganz neu kennengelernt, ne, was das eigentlich bedeutet, dass man auch als Single, dass es überhaupt Menschen gibt, die das Recht haben, für eine Entscheidung treffen oder einen besuchen zu können. Und manchmal möchte man ja auch einfach nicht, dass das die nächsten Verwandten sind. Also nur weil Eltern oder Kinder rein biologisch da sind, heißt das ja noch lange nicht, dass das die Vertrauenspersonen sind, von denen man will, dass sie in einer Not- oder Krisensituation damit reingehen. Also das, finde ich, ist einfach zeitgemäß und jetzt steht jetzt stellvertretend einfach für viele Fragen. Und ich finde auch, die Punkte, die wir jetzt schon, wo wir schon Haken hintermachen können, so wie 12 Euro Mindestlohn, die bemessen sich ja nicht daran, wie viele Haken es sozusagen sind, sondern das ist für sich genommen einfach ein Riesending. Wir haben es ja im Wahlkampf immer wieder gesagt, hier geht es um 10 Millionen Menschen, die dadurch, und zwar innerhalb eines Jahres jetzt schon, eine Lohnerhöhung haben werden in Deutschland. Das ist riesig einfach, was das bedeutet. Und trotzdem bleibt eben die Feststellung, wenn man sich einfach mit den Statistiken beschäftigt, die Ungerechtigkeiten in Deutschland entstehen größtenteils nicht über ungerechte Lohnverteilung, die ist auch ein Problem, sondern über ungleiche Vermögensverteilung in unserer Gesellschaft. Und daran wird nach Lage der Dinge leider nicht allzu viel zu ändern sein. Und das spornt dann eben schon nochmal an, da auch ja noch weiter um gesellschaftliche Mehrheiten zu kämpfen, die dieses Mal so in der Form noch nicht da gewesen sind. Das muss man jetzt dann einfach auch festhalten.
Ich lese gerade Kommentare. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich bin gespannt, wie es dir gefällt. Also wie du, hast du schon mal Koalitionsverhandlungen geführt? Nee, du warst letztes Mal als Juso-Bundesvorsitzender.
Was? Nee, war ich dagegen? Nee, ich war ja, das wäre ja absurd gewesen, das mitzuverhandeln beim letzten Mal.
Es war gerade so ein Denkfehler gerade, ja. Aber klar, du hast ja draußen protestiert dagegen, dass wir diese Koalition machen.
Ja, das ist ich bin auch gespannt, wie das wird. Einerseits natürlich.
Und in Berlin schon mal mit verhandelt? Nee, auch noch nicht.
Nee.
Verhandelst du da eigentlich mit in Berlin?
Nee.
Auf Landesebene?
Habe ich jetzt auch, habe ich mich gar nicht für angemeldet, weil ich finde, man muss sich da jetzt klar einen Hut aufsetzen und das ist dann logischerweise derjenige in den Bundesverhandlungen. Und klar, ich bin jetzt auch gespannt, was da ab morgen passiert, weil einerseits natürlich hat man auch so ein bisschen so einen voyeuristischen Blick da drauf. Also es interessiert mich jetzt auch einfach, wie das so abläuft und wie die alle drauf sind. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es dann nicht so eine innere Neugierde einfach auf diesen Ablauf gibt. Und gleichzeitig finde ich es aber auch wichtig, sich immer wieder vor Augen zu führen, so wichtig es ist, ein anständiges Verhandlungsatmosphäre da irgendwie zu haben und klare Spielregeln zu haben, an die sich alle halten und dass man sich aufeinander verlassen kann. Aber wir sitzen da, weil Wählerinnen und Wähler uns quasi dazu verdonnert haben, dass wir da zu sitzen haben. Und es geht nicht darum, sich zu verbrüdern miteinander, sondern es geht eben auch darum, für die Leute, die einen gewählt haben, in der Erwartung, dass es besser wird, was nach Hause zu holen. Das heißt nicht, jemanden deswegen zu beschimpfen oder aufzustehen und den Tisch umzuwerfen, aber es heißt eben auch, hart in der Sache zu sein. Weil wir haben ja unsere Forderungen auch nicht ausgewürfelt, sondern wir können die ja begründen. Wir wissen ja, warum wir die alle erheben, weil wir das logisch finden, weil wir das aus den Verhältnissen, die wir vorfinden, ableiten. Und noch dazu sind wir stärkste Partei geworden. Das darf man auch einfließen lassen in so Verhandlungen. Und insofern, ja, wären das jetzt auch harte Tage, denke ich, werden. Nicht nur, weil die Sitzungen lang sind und man auch vielleicht irgendwann mal spät abends da noch hockt, sondern weil natürlich schon hier und da auch politische Weltsichten aufeinandertreffen, die erstmal weit auseinander sind. Das wird nicht ganz so stark bei denjenigen zu Buche schlagen, die vielleicht das Thema Einwanderungsgesellschaft zu verhandeln haben. Aber bei mir dann in der Gruppe, wo es um Bauen und Wohnen geht, naja, ich weiß ja, wie die Wahlprogramme aussehen. Da haben wir ein bisschen mehr Strecke zurückzulegen. Das ist schon so.
Ja, true. Wobei es jetzt ja mit der Union auch nicht nur einfach war im Baubereich, ne?
Also, nein, um Gottes Willen, will ich überhaupt nicht behaupten.
Ich habe gerade den dezenten Hinweis gekriegt, dass jetzt ein guter Zeitpunkt für die K-Frage wäre.
Na dann.
Das hat Lia gerade gepostet hier.
Ja, gut, dann komm, machen wir das.
Übrigens, ich muss es einmal gestehen, weil hier zig Leute jetzt reinschreiben, Klingbeil guckt gar kein Bayern. Nee, tue ich nicht, weil ich ganz, ich war so froh, dass ich mit Kevin Termin gefunden habe und habe heute erst gecheckt, es tut mir leid, ich bin so im Tunnel. Ich habe heute erst gecheckt, dass Bayern spielt, dass ich dann jetzt hier zwar auf meinem iPad einen Ticker laufen habe, wo immer noch steht, dass es 0-0 steht, aber wenn ihr.
Sehr
Wenn
gut.
Ihr neuere Infos habt, schickt das hier gerne rein. Die K-Frage war gerade schon da, ne?
Die K-Frage ist da von Lia.
Die K-Frage.
Wie laufen so Sondierungen eigentlich ab? Also Sondierungen nochmal für alle, die in den Termini nicht so drin sind. Das, was ab morgen beginnt, sind die Koalitionsverhandlungen, aber denen zuvor laufen die Sondierungen, also die Vorabgespräche. Und an denen war ich nicht beteiligt, dafür aber Lars. Und deswegen muss der jetzt auch nochmal ein bisschen was zum Ablauf sagen.
Aber deswegen finde ich die Frage jetzt auch ein bisschen komisch, wenn ich das so sagen darf, weil 1-0, Bayern hat Geld. Glück, Geld, Bayern hat zu viel Geld, Bayern hat Glück, noch 0-0. Keine Ahnung, was denn jetzt? Ach, Werder hat ein Tor geschossen.
Ich glaube, die meinen mal... schon Bayern. Bayern führt, jetzt wird es hier bestätigt. Okay, wenn es sogar die Schalker schreiben, dann muss es stimmen.
Ja. Also wie laufen Sondierungen ab? Ich meine, das ist ganz unterschiedlich, ne? Dieses, also Jamaika weiß man, glaube ich, noch. Da gab es diese Bilder auf den Balkonen, wie die da, glaube ich, sogar zwischendurch irgendwie ihre fetten Zigarren geraucht haben und Selfies und so weiter und so fort. Und da haben wir halt schon Wert drauf gelegt, dass das diesmal nicht so ist. Ja, ich meine, wir haben uns sogar ein paar Mal getroffen, ohne dass das überhaupt großartig öffentlich geworden ist. Ja, und wir hatten, also um das jetzt vielleicht einfach mal so aufzuschlüsseln, wir haben Montag, Dienstag haben wir uns in einer 18er-Runde getroffen, also 6 Leute pro Partei und sind durch alle wesentlichen Themen eigentlich mal durchgegangen. Ne? Wir hatten vorher so eine feste Agenda, die hatten wir als 3 Generalsekretäre gemacht, also wir haben 1 Stunde zum Thema Finanzen, 1 Stunde zum Thema Arbeit, 1 Stunde zum Thema Bauen, Wohnen, Mieten, 1 Stunde zum Thema Kindergrundsicherung, ja, und dann hast du vorher aufgeteilt, jeder sagt immer was zu diesem Thema, man trägt so Standpunkte vor der unterschiedlichen Parteien und dann wird es abgeglichen und dann guckst du, wo sind Konsense, wo sind Dissense und daraus schreiben dann sogenannte Note-Taker, also nicht No-Taker, sondern Note, wie Noten, Note-Taker, schreiben dann daraus Papiere und halten fest, das ist der Punkt, wo man zusammenkommt, ja, und das haben dann nach dem Montag und Dienstag eben die großen, also die 6-köpfigen Verhandlungsteams zusammengesessen haben unsere tollen Note-Taker dann am Dienstag angefangen, das Ganze zusammenzuschreiben und am Mittwoch und am Donnerstag waren die Generalsekretäre mit den Note-Takern zusammen und haben diese Texte finalisiert. Dann ging es noch einmal in eine Rückklärung quasi zu den anderen. Und dann haben wir uns am Freitagmorgen getroffen und haben dann dieses Sondierungspapier Schluss besprochen. Da war noch viel überrascht, dass wir sehr schnell waren. Also wir haben uns ja am Freitagmorgen irgendwie um 9 getroffen, haben dann erstmal intern jeder für sich 1,5 Stunden getagt, auch nochmal alles durchzusprechen. Und dann sind wir zusammengekommen und waren nach einer Dreiviertelstunde klar, dass wir jetzt in Koalitionsverhandlungen gehen wollen. Und dann haben wir eine kurze Parteivorstandsschalte gemacht, haben euch erstmal erzählt, was in dem Papier drin steht, haben dann die Pressekonferenz gemacht und dann das Papier nochmal mit euch besprochen in einer weiteren Parteivorstandsschalte und dann gab es ja einen einstimmigen Beschluss, dass wir jetzt in Koalitionsverhandlungen gehen und am Sonntag haben die Grünen sich auf einem kleinen Parteitag getroffen und am Montag hat der Bundesvorstand der FDP dann eben auch beschlossen, los geht's. So. Und das ist eigentlich so die Sondierung und also was wir in diesen Sondierungen anders gemacht haben als Jamaika damals, war das jetzt nicht zu, also wir haben ein paar Sachen noch rausgelassen. Also weißt du, du hast so Sachen gehabt, wo wir gesagt haben, die tauchen jetzt nicht in einem Sondierungspapier auf. Ich überlege jetzt, ob mir gerade ein griffiges Beispiel einfällt. Also
Vielleicht Cannabis, könnte sowas sein?
Nee, das würde ich jetzt gerade genau nicht nehmen, aber ich sag mal, so ein Thema, wo du eigentlich, ja, jetzt überlege ich gerade, weil man muss darauf passen, dass du jetzt nichts Falsches sagst, ja, so, aber ich nehme einen Punkt. Also wir haben zum Beispiel, ist in dem Gespräch sehr deutlich geworden, dass zum Beispiel die Frage, sich um jüdisches Leben in Deutschland zu kümmern, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist. Also dass da auch wirklich jetzt was sich überlegt werden muss, wie man das stärken kann. Aber das ist kein Thema, was irgendwie in irgendeiner Form strittig war. Also was jetzt für Sondierung geklärt werden musste. Also verstehst du, was ich meine? Also das ist jetzt kein Konfliktpunkt. So, das ist ein selbstverständlicher Punkt, den man ernsthaft in Koalitionsverhandlungen diskutieren muss, was man machen kann. Aber das war nichts, wo wir gesagt haben, das muss jetzt in Sondierung geklärt werden, weil Sondierungen ja vor allem entscheidend sind für die Frage, trauen sich die drei Parteien, die da sitzen, zu, in Koalitionsverhandlungen zu gehen? Und weil, wenn du Koalitionsverhandlungen anfängst, dann führst du die ja mit dem Ziel, eine Koalition, also eine Regierung zu bilden. So, und insofern musste dieser Punkt nicht sondiert werden, weil alle sehr klar gemacht haben, das ist ein wichtiges Anliegen für uns. Und dann muss man jetzt eben bei den entsprechenden Leuten, die das verhandeln, muss man gucken, was die geeigneten Maßnahmen sind jetzt in Koalitionsverhandlungen. Und du setzt ja auch nur einen Korridor, ne? Also ich meine, das Sondierungspapier setzt eben Verhandlungskorridore. Und so, insofern, also das ist so das Besondere bei den Sondierungsgesprächen. Ich bin auch total happy, dass es gelungen ist, dass irgendwie nicht viel rausgedrungen ist, dass wir die Kommunikation steuern konnten und ja, das so.
Ich mache mal vielleicht noch eine zweite Annahme. Ich war ja selbst nicht dabei, aber man sieht natürlich auch in dem Papier, an manchen Stellen werden einfach so Oberbegriffe genannt. Um das und das Thema werden wir uns kümmern, wenn alle drei Parteien eh voneinander wissen, dass sie dort in eine ähnliche Richtung tendieren, dann muss man das ja auch nicht mehr weiter ausfüllen. Also wir haben hier zuletzt auch beide ja schon länger mal über das Thema Reform bzw. Überwindung des transsexuellen Gesetzes gesprochen und alle drei Parteien, SPD, Grüne, FDP, wissen, sie wollen das bestehende transsexuellen Gesetz zugunsten eines Selbstbestimmungsrechts überwinden, sie wollen keine psychologische Begutachtung mehr haben, sie wollen nicht, dass die betreffenden Personen dafür bezahlen müssen. Das muss man jetzt nicht nochmal dann alles in einem eigenen Absatz festhalten, sondern man markiert einfach, das machen wir, bei niemandem hat sich die Position geändert, Punkt. Alles Weitere klären dann die Fachgruppen später, was dabei genau zu beachten ist. Aber man muss jetzt so einen Punkt nicht künstlich aufblasen und so tun, als sei das eine große Verhandlung irgendwie gewesen. Das war es sicherlich nicht. Dafür sind die Punkte einfach bekannt. Ja. Lass uns mal versuchen, ein paar schnelle Fragen zu klären, die hier einfach aufgekommen sind. Einer hat gefragt, wer sind die 6 Leute, die für die SPD verhandelt haben. Das kriege ich schnell aus dem Kopf zusammen. Das ist natürlich Olaf Scholz. Das ist Lars als Generalsekretär. Das ist Rolf Mützenich als Fraktionsvorsitzender. Das sind die Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Und das ist Malu Dreyer als Ministerpräsidentin aus Rheinland-Pfalz. Somit ist auch die Länderebene mit abgedeckt, was, glaube ich, extrem wichtig ist, weil bei so Verhandlungen ja ganz, ganz viel über Dinge gesprochen wird, die eben nicht nur die Bundesregierung und den Bundestag betreffen, sondern früher oder später auch mit Ländern und Kommunen zu tun haben. Wenn ich nur in meinen Bereich reingucke, sowas wie soziale Wohnungsbauförderung, das ist ja nicht einfach nur Zwangsbeglückung des Bundes von oben, sondern da gibt es immer Kofinanzierung auch durch die Länder. Das heißt, wenn der Bund sagt, wir machen mehr sozialen Wohnungsbau, dann stehen da Bundesländer, die sagen, schöne Idee, aber wer bezahlt denn das am Ende? Wo kommt denn unser zusätzliches Geld her, damit das dann auch wirklich möglich ist? Und da sieht man, diese Ebenen müssen alle mit drin sein. Dann haben verschiedene Leute die Frage gestellt, Lars, wer sind diese Note-Taker? Sind das überparteiliche Leute? Also kann man sich das so vorstellen wie die Stenografen im Bundestag oder gehören die zu den Parteien?
Nee, jede Partei hat 2 Leute. Und also bei solch sensiblen Fragen kannst du keine neutralen Protokollanten haben, weil natürlich auch Worte Macht sind, Formulierungen eine Richtung geben und so. Das ist schon, also das ist auch hart umkämpft. Also wir hatten ja extra 2 Tage mit den, also was heißt umkämpft? Das klingt jetzt so nach irgendwie aufeinander zuknallen, aber wir haben schon 2 Tage lang auch sehr hart als Generalsekretär an den Formulierungen gebastelt dann. Ne? Also das ist schon, also insofern, nee, das sind politische Leute, das sind Leute aus dem Apparat, die dann auch unterstützen dabei, die Vertraute auch sind. Und insofern sitzen da jetzt keine Stenografen wie im Parlament oder sowas.
Alles klar. Sehr gut zu wissen. So, dann bin ich eben gefragt worden, ob ich traurig bin oder es bedauere, nicht dabei gewesen zu sein. Jetzt bei den Sondierungsgesprächen finde ich irgendwie wichtig, sowas auch mal offen zu beantworten. Nö, bin ich tatsächlich nicht, weil ich war jetzt echt trotzdem gut ausgelastet die letzten 3 Wochen. Und es ist ja wirklich so, wir haben ja nicht zum Spaß vor den Wahlen von dem großen Vertrauen innerhalb der SPD gesprochen. Das ist ja tatsächlich gegeben. Ja? Also es wäre um eine Partei schlecht bestellt, wenn man davon ausgehen müsste, dass die eigenen Inhalte nur dann glaubwürdig vertreten und durchgekämpft werden, wenn man selber mit am Tisch sitzt und die anderen, die sehen das eigentlich gar nicht so. Da vertrauen wir uns schon gegenseitig. Natürlich hat jeder und jede seine und ihre Schwerpunkte, aber das können auch 6 Personen ganz gut abbilden und man hält ja auch Rücksprache miteinander. Und ich finde das übrigens auch gut, vielleicht kannst du da nochmal einen Satz zu sagen, ist das eigentlich eine Diskussion vor Verhandlungen, dass dann alle 3 Parteien mit 6 Personen da sitzen, also in gleicher Stärke? Man könnte jetzt auch argumentieren und sagen, die SPD ist mehr als doppelt so stark wie die FDP. Wenn die FDP mit 6 kommt, muss die SPD mit 12 kommen, damit das abgebildet wird. Aber dann kommt man wahrscheinlich auf eine schiefe Ebene, oder?
Ja, das also zumal wir auch in dem Sondierungspapier vorne drin stehen haben, dass wir uns als 3 Partner auf Augenhöhe sehen. Ne? Also das ist also man hätte diese Debatte führen können. Ich glaube, es gab das auch schon mal was zum Beispiel bei den GroKo-Verhandlungen war es ja so, dass wir nicht akzeptiert haben, weil es verhandeln ja Parteien, nicht Fraktionen, dass CDU und CSU natürlich immer gesagt haben, wir sind aber 2 unterschiedliche Parteien. So, und da wäre es überhaupt nicht denkbar gewesen, dass wir mit 6 Leuten sind und die sind mit 6 Leuten und die CSU ist auch mit 6 Leuten. So, ne? Da haben wir schon gesagt, das muss irgendwie anders sortiert sein. Da war das auch, dann war SPD größer und CDU, CSU waren zusammen ungefähr genauso groß. Aber jetzt hast du eine andere Situation. So, und ich finde das auch, also das sind jetzt zum Beispiel Sachen, wo ich auch sage, da muss man jetzt nicht irgendwie wochenlang an so einer Machtfrage irgendwie rumeiern und gucken, wie man das hinkriegt. Ja, genau.
Dann ist gefragt worden, wie verbindlich sind die Sondierungsergebnisse? Ich würde es mal so sagen, also dort, wo klare Aussagen drin sind, da werden die jetzt danach auch nicht nochmal auf den Kopf gestellt. Also nehmen wir mal Beispiele in beide Himmelsrichtungen. Da steht drin, es wird kein pauschales Tempolimit in Deutschland geben. Das heißt, die Verkehrsarbeitsgruppe jetzt in den Verhandlungen, die in den nächsten Tagen beginnen, braucht das Thema jetzt nicht nochmal von vorne diskutieren. Wenn da steht, wird es nicht pauschal geben, dann wird es das nicht pauschal geben. Heißt aber auch andersrum, wenn da steht, innerhalb eines Jahres wird der Mindestlohn auf 12 Euro in Deutschland angehoben, dann braucht jetzt auch keiner mehr kommen und sagen, ach, wollen wir nicht erstmal einen Zwischenschritt mit 11 Euro machen, genau, und dann ein Jahr später auf 12 Euro, sondern so, wie es da steht. Und an anderen Stellen, das erkennt man ja dann am Text, ist es ein bisschen mehr im Ungefähren gehalten. Also zum Beispiel zum Thema Mietenstopp, Mietenmoratorium oder so, Bereiche, für die ich jetzt damit Zuständigkeit habe, steht weder drin, dass man das machen wird, noch steht da drin, dass das auf keinen Fall kommen wird. Das wird Thema jetzt bei uns in den Verhandlungen sein. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir da irgendwie zueinander kommen und was uns sonst noch für Maßnahmen einfallen. Also ich glaube, der Großteil der Dinge ist irgendwie noch im Fluss, aber die groben Linien, die sind festgelegt mit dem Sondierungspapier, sodass alle jetzt schon mal grob kalkulieren können, wie viel ist für sie drin in dieser Koalition und wo sind auch die Grenzen, an die man stößt.
Ja, genau so. Genau so. Und ja, also nochmal, also Sondierungen sind jetzt, also ist ja auch beschrieben, also gab jetzt keine Arbeitsgruppen oder sowas und das wird jetzt aber kommen dann in den Koalitionsverhandlungen. Ne? Also da gibt es halt auch Arbeitsgruppen. Ich meine, du hast den Baubereich, Wohnbereich, sind 4 Leute von uns. Aber jetzt gerade jemand fragt, wie werden diese Arbeitsgruppen zusammengesetzt? Ich würde schon sagen, dass es Fachleute sind. Also jetzt ist mal die Frage, wie definiert man Fachleute? Aber das sind Leute, die sich wie Kevin im Parteiverstand, jetzt dann künftig auch im Bundestag wahrscheinlich, wird ja auch ein Thema sein, was du damit begleitest. Ist ja ein wichtiges Wahlkreisthema auch bei dir. Leute, die sich in Ländern, also wir haben Kommunalpolitiker mit dabei, auf ganz unterschiedlichen Ebenen mit so einem Thema auseinandersetzen. Und die reden natürlich aber auch nochmal mit Experten. Also die ziehen auch Sachverstand von außen irgendwie mit rein. Und dann treffen sich halt 3x4 Leute, also von den Grünen 4, von der FDP 4, von uns 4 und werden dann am Ende ein gemeinsames Papier schreiben zum Thema, was wollen wir in den nächsten 4 Jahren erreichen, um im Bereich Bauen, Mieten, Wohnen und was sonst noch mit dazu gehört, voranzukommen. So, und das wird ja ganz spannend, weil du dann, das hast du gerade gesagt, ne, du kannst 2 Sätze für Sondierungspapier aufschreiben zu dem Bereich, aber dann ist jetzt ja die Frage, was heißt das eigentlich sehr konkret dann im Koalitionstext.
Und man sieht natürlich auch, wir versuchen auch in den Gruppen unterschiedliche Perspektiven abzubilden auf ein und dasselbe Thema. Also weil es hier in den Kommentaren ja offensichtlich auch Thema ist, greife ich es einfach mal auf. Im Klimabereich sind dann eben sowohl unser Kollege Matthias Mirsch aus der Bundestagsfraktion, der dort für die Umweltpolitik als stellvertretender Fraktionsvorsitzender zuständig ist und seit Jahren in dem Feld unterwegs ist dabei, aber eben auch Ministerpräsidenten wie Dietmar Woidke, der nun mal ein Bundesland vertritt mit Brandenburg, das ganz stark betroffen ist, wenn es um den Ausstieg aus dem Braunkohleabbau und der Verstromung geht. Oder Stefan Weil als Ministerpräsident aus dem Bundesland, wo ein starker Industriestandort ist, bei dem sich sehr viele Fragen rund um das Thema Umstieg auf regenerative Energiequellen auch in der Industrie und Wandel der Automobilbranche und so weiter, wo sich da viele Fragen stellen. Dann kommt mit Delara Burkhardt eine junge Europaabgeordnete dazu aus dem Feld, also ganz unterschiedliche Perspektiven, denn so breit ist unsere Partei und irgendwie auch die ganze Gesellschaft dabei aufgestellt. Und es bringt dann nichts, das einseitig in einer Arbeitsgruppe zu besetzen, wenn man doch weiß, dass dahinter gesellschaftliche Fragen stehen, die von ganz, ganz vielen Seiten zu beleuchten sind. Und wenn der Kompromiss, wenn man den intern schnell findet, weil sich alle einig sind, und sobald man die Tür des Verhandlungsraums verlassen hat, bricht eine Riesenwelle über einen rein, weil einem alle den Kopf abhacken wollen, dann ist halt auch nichts gewonnen, sondern die Konflikte gehören in diese Verhandlungen auch mit hinein.
Ja, das ist auch ganz spannend. Also ich will das ja auch mal sagen, weil ich natürlich die letzten Tage jetzt auch so viel Kommentierung über die Listen höre, obwohl das gar nicht die Finalen waren, die da irgendwie rumgeschickt wurden und so. Aber auch gerade jetzt hier irgendwie so Leute, ne, boah, Stefan Weil, Dietmar Woidke, Kohle, Ministerpräsidenten und sonst wie, das sind Leute, die sind vom Volk gewählt. Also die repräsentieren ja auch was so. Und das sind ja Konflikte, wenn man diese Konflikte gelöst bekommt, also wenn man das, was uns jetzt bevorsteht in den nächsten Wochen, gesellschaftspolitische Konflikte gelöst zu bekommen. Wenn man das schafft, dann kriegst du auch Bevölkerung mitgenommen. Und deswegen, ja, also es gibt auch, also du hast Sachen, die du in unserer Partei kritisierst bei anderen inhaltlich, wo du findest, dass ein falscher Standpunkt ist. Ich habe das auch, wir haben das auch mal gegenseitig. Aber trotzdem brauchst du doch in einer Demokratie immer eine Gesprächskultur, dass du sagst, okay, hier ist das Problem, da ist das Ziel, wie erreichen wir das jetzt? Und dann wird über den Weg gestritten. Und das ist das, was wir manchmal so ein bisschen verloren geht gerade. Also die Besetzung von Gruppen oder die Frage, wer verhandelt, da ist natürlich auch immer eine, wo du politische Ergebnisse mit beeinflusst. Ja, also wenn jetzt vier Leute verhandeln würden im Energiebereich, die vielleicht erst im Umweltbereich sind, ist das natürlich ein anderes Ergebnis, als wenn vier Leute verhandeln würden, die aus dem Industriebereich kommen. So, ja? Aber das Ziel muss doch aber sein von solchen Verhandlungen, dass du sagst, das ist ein gesellschaftlicher Konflikt. Also ich meine, ich will definitiv früher aus der Kohle raus als 2038 und ich bin froh, dass das jetzt im Sondierungspapier auch als Ziel so festgehalten ist. Aber du musst ja Bedingungen dafür erfüllen. Also und das sind jetzt aber keine leichten Sachen. Also wie kommst du beim Ausbau der Erneuerbaren voran? Und wenn alle jetzt durch das Sondierungspapier mit diesem Ziel da reingehen und sagen, was können wir tun, um den Ausbau der Erneuerbaren so zu beschleunigen, dass dann wir wirklich 2030 raus sind aus der Kohle, dann ist das doch erstmal super. Und wenn das von Leuten mitgetragen wird, die eigentlich auch sehr stark an die Menschen denken, die in den Kohleregionen beschäftigt sind, finde ich das nochmal umso besser, weil du dann eine ganz andere Legitimation hast. Und deswegen frage ich mich manchmal, was steckt da für ein Politikverständnis dahinter, wenn man sagt, ja, da dürfen aber Leute nicht mitverhandeln, die nicht zu 100% meine Position haben. So kannst du keine Demokratie machen.
Also, wir werden sehen, was da rauskommt. Eins will ich noch beantworten, was hier gerade noch aufgekommen ist. Steht schon fest, welche Partei wie viele Ministerien stellen wird? Nein, tut es nicht, aus zwei Gründen. Das eine ist, weil diese Abläufe immer anders sind, sage ich gleich noch was zu. Vor allem aber, weil man ja verhandelt, um überhaupt erstmal herauszufinden, ob genügend Grundlage für eine gemeinsame Regierung da ist. Und wenn man das beginnen würde, schon mit der Aussage, also das berühmte Feld des noch nicht erlegten Bären zu verteilen, das ist es ja, wenn man schon die Ministerien verteilt, bevor man weiß, ob man inhaltlich zueinander kommt, dann wäre das ein ziemlicher Fußtritt für das, was in der Demokratie passieren sollte, nämlich dass man sich über inhaltliche Ziele gemeinsam verständigt und dabei Kompromisse findet. Deswegen erst das Programm, dann werden am Ende die Ministerien, und zwar ohne dass Namen dazu schon existieren, werden definiert und dann auch den Parteien zugeschrieben. Das wird dann von den Parteien jeweils bestätigt. Also da müssen dann Vorstände, Parteitage, Mitglieder voten, was auch immer entscheiden. Und erst wenn alle drei Parteien zugestimmt haben und gesagt haben, mit diesem Programm und dieser Ressortaufteilung sind wir einverstanden, dann werden wahrscheinlich, zumindest machen es die meisten Parteien so, werden dann erst sagen, wer jetzt auch konkret das Ganze besetzen soll, diese einzelnen Ministerien. Also wer wird dann Minister und Ministerin in der nächsten Bundesregierung? Ne? Also schön die Schrittfolge einhalten.
Und jetzt, hier schreibt gerade jemand, knapp 100 Leute werden von uns verhandeln in 22 Gruppen, darunter ist nur ein amtierender OB und eine Gruppe Kommunales gibt es nicht. Einfach nur was zur Logik. Ja? Das muss man natürlich auch begreifen. Wir sind eine Partei, die, ich würde immer noch sagen, wir sind Volkspartei. Ja? Ich halte diesen Volksparteibegriff auch für total wichtig. Wir sind in ganz vielen Bundesländern, ich glaube, wir sind die Partei, die am meisten Ministerpräsidenten stellt. Und deswegen ist bei uns natürlich der Anspruch, möglichst große Gruppen zu haben, in denen verhandelt wird. Grüne und FDP kommen aber von einem anderen Standpunkt. Also deswegen diese Gruppengröße 4 und 6, ja, also vor allem 4 und dann eben 6 in Ausnahmefällen. Und das ist dann wahnsinnig schwer, also habe ich ja vorhin schon mal gesagt, wenn du dann sagst, okay, du hast 600 Leute, die mitverhandeln wollen, aber du hast nur 100 Plätze. Aber was natürlich immer klar ist, und das ist mir wichtig, ist, dass, also jetzt, Kevin, ich mache es mal an deinem Beispiel, du wirst dich ja nicht hinsetzen und sagen, ich weiß alles zu dem Thema, und deswegen verhandle ich das alleine oder mit den drei Kolleginnen und Kollegen, sondern du wirst ja auch gucken, dass man jetzt in den nächsten Tagen mal mit Leuten vom Mieterschutzbund redet, mal mit Leuten redet, die in der Fraktion nochmal vielleicht in Detailthemen stärker drin sind als Fachleute oder mal jemanden anrufen, der irgendwo in der Landesregierung bei dem Thema daran arbeitet oder sowas. Und, ne, und das ist... ist ja schon was ich aus den letzten Verhandlungen kenne, dass man dann durchaus, also wenn die vier SPD-Verhandler sich vorbereiten, dass man dann noch sagt, wir laden jetzt nochmal Leute mit dazu, so, und wir füllen nochmal unseren inhaltlichen Vorrat auf. Also insofern sind ja neben den 100 offiziellen Verhandlern sind noch durchaus nochmal mehr Leute mit beteiligt. Und wenn ich sehe, wie sich jetzt bei mir in den letzten Tagen schon Leute gemeldet haben, irgendwer hat jetzt hier gerade was von Lobbyisten geschrieben, so, ja klar, die melden sich auch mit irgendwelchen Positionspapieren oder so, aber es melden sich auch Bürgerinnen und Bürger und sagen, das ist uns wichtig für Koalitionsverhandlungen, das soll da mit rein, oder es melden sich die Gewerkschaften und sagen, das soll da mit rein. Und das findet ja gerade statt. Also es ist nicht so, dass jetzt die Verhandler alle in so einem totalen Tunnel drin sind und reden nicht links und rechts, sondern dass die eben auch entsprechend damit unterwegs sind. Jetzt ist nur der Kühnert irgendwie eingefroren und ist weg. Ihr Lieben, ich probiere nochmal gerade Kevin einzuladen, aber anscheinend hat er technische Probleme gerade. Wir berichten einfach jetzt in den nächsten Tagen weiter, wie es läuft mit den Koalitionsverhandlungen. Auf jeden Fall war das für uns beide schön, dass wir mal wieder ein bisschen mit euch getalkt haben. Ein paar Sachen konnten wir, glaube ich, erklären zu den Koalitionsverhandlungen und zu den Sondierungen. Wir sind gespannt, was jetzt kommt. Und dann schlage ich mal vor, sehen wir uns in den nächsten Tagen. Also wir haben jetzt 3,5 Wochen Pause gemacht. Das war keine böse Absicht. Wir wollen jetzt wieder häufiger da sein. Habt einen schönen Abend und guckt jetzt alle noch die zweite Halbzeit und drückt Bayern München die Daumen.